Ausgelöst wurde die MeToo-Debatte zwar von der Filmbranche, ausgedehnt hat sie sich aber auf viele Bereiche zu Recht. Denn natürlich finden auch in zum Beispiel verschiedenen Unternehmen Übergriffe statt, die mit Machtstrukturen und Abhängigkeiten zu tun haben. Und auch in anderen Bereichen der Kultur. Der erste berühmte Fall der klassischen Musikwelt war Stardirigent James Levine. Er wurde von der Metropolitan Opera rausgeschmissen. Sexuelle Übergriffe gibt es aber nicht erst in den Orchestern, sondern schon viel früher an den Musikhochschulen. In Wien wurde gerade erst ein Cello-Professor gefeuert, der seine Macht in sexueller Hinsicht ausgenutzt haben soll. Auch über andere Hochschulen werden Geschichten erzählt, nach denen Studenten bzw. Studentinnen über jede künstlerisch erforderliche Nähe hinaus bedrängt worden sein sollen. Konkret für Aufsehen sorgt jetzt die Münchner Musikhochschule, eine der besten in ganz Deutschland. Der frühere Präsident Siegfried Mauser, auch ein sehr angesehener Konzertpianist, steht jetzt zum zweiten Mal vor Gericht wegen des Verdachts der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung. Und es gibt einen weiteren Professor der Hochschule, gegen den ermittelt wird. Zu den Hintergründen erscheint morgen ein ziemlich schockierender Artikel im Spiegel. Zugeschaltet ist mir einer der beiden Autoren, Martin Knobbe. Er recherchiert schon seit einigen Monaten in dieser Sache und war von Beginn an bei dem abgeschlossenen und dem laufenden Strafverfahren gegen Siegfried Mauser dabei. Guten Abend nach Berlin, Herr Knobbe.
Guten Abend, Frau Schwartmann.
Man könnte ja davon ausgehen, dass solche Fälle gut aufgehoben sind vor Gericht. Was hat Sie dennoch bewogen, darüber hinaus zu recherchieren?
Naja, weil uns die Frage interessiert hat, fernab der strafrechtlichen Bewertung und was da genau vorgefallen ist, welches Umfeld das eigentlich ermöglicht hat, dass Menschen wie eben Herr Mauser und der andere Dozent möglicherweise oder mutmaßlich diese Taten begehen konnten. Also es stellt sich die Frage nach den Strukturen, nach dem Umfeld. Und außerdem haben wir im Rahmen der Recherche auch noch Vorfälle festgestellt, die nicht ganz in den strafrechtlichen Rahmen immer passen, aber die irgendwie doch was mit sexualisierter Gewalt zu tun haben. Also uns berichteten zum Beispiel Studentinnen von einer exzessiven Vergewaltigungsszenenübung, bei der sie den Eindruck hatten, dass es nicht nur darum geht, das künstlerisch perfektionieren zu müssen, sondern dass es darum ging, dass der Dozent da auch ganz eigene Interessen hatten und auch körperlich selbst da reichlich mitgemischt hat. Also es ging uns um die Frage, wann ist die Grenze erreicht, wenn diese Körperlichkeit, die in diesem Beruf natürlich irgendwo ein Thema ist, eben an eine Schwelle kommt, die man dann als übergriffig bezeichnen muss.
Wenn Sie von dem Umfeld, von den Strukturen sprechen, zu welchem Ergebnis sind Sie denn dann gekommen? Welche Strukturen genau das überhaupt ermöglichen?
Naja, es fängt von den ganz banalen Rahmenbedingungen an. Zum Beispiel, dass eben der Unterricht ja meist 1:1 ist in einem Raum, die Tür ist meist geschlossen. Wenn es Vorfälle gibt, gibt es dann keine Zeugen. Es geht weiter über das sehr enge Verhältnis des Dozenten, des Professors mit seiner Studentin oder seinem Studenten und auch diese Abhängigkeit, die wir eben sehr interessant finden, die sehr viel auch Einfluss haben auf die Karriere ihrer Schützlinge. Das geht eben mit dieser Körperlichkeit, die ich gerade beschrieben habe, weiter. Im Unterricht fasst man sich an, im Instrumentenunterricht, bei Atemübungen und eben bei diesen Theaterszenen sowieso. Das ist mal, sagen wir mal, das sind die äußeren Rahmenbedingungen. Und dann geht es schon auch um die Frage, wie eine Hochschule damit umgeht, wenn es eben so, ja, wenn es erste Anzeichen gibt, dass da Grenzüberschreitungen stattgefunden haben. Wohin können sich die Leute wenden? Wer bespricht das und was für Konsequenzen hat das?
Die Münchner Hochschule geht offenbar nicht offensiv genug damit um.
Also zumindest haben wir den Eindruck gewonnen, auch was die Kommunikation mit uns anbelangt, dass es da eher um Wegducken ging und nicht um eine offensive Presse- und auch Kommunikationsarbeit. Und ich glaube, das ist symptomatisch. Es ist schon einiges geschehen, weil diese Fälle kann man ja nicht wegdiskutieren. Also die Hochschule hat zum Beispiel einen Flyer entwickelt, den jetzt jeder Student bekommt unter dem Motto Nein heißt Nein. das war Thema in vielen Runden. Aber sagen wir mal, dieses etwas an die Öffentlichkeit gehen, was ja auch die Wirkung haben könnte, dass sich zum Beispiel Leute melden, die sich bisher nicht getraut haben, das findet, glaube ich, derzeit noch nicht statt.
Auch uns gegenüber hat man sich so verhalten. Also wir hatten angefragt, dass die Musikhochschule sich uns gegenüber äußert zu diesen Vorwürfen. Das hat sie auch uns gegenüber nicht getan. Es gibt ja einen Fragebogen an 800, nicht nur Studenten, ich glaube insgesamt Mitarbeiter oder so der Hochschule. Den haben Sie bekommen, der ist aber noch nicht veröffentlicht worden. Warum?
Gut, die Frage müsste man der Musikhochschule stellen, aber was eben schwierig ist, weil sie auf Fragen nicht antwortet. Aber wir haben schon den Eindruck, dass eben, ja, dass es noch eine Hemmung gibt, einfach offensiv dazu zu stehen. Es gab diese Vorfälle, das weiß ja auch mittlerweile jeder durch die Berichterstattung, zumindest über diesen Mauser-Prozess. Ich glaube, es herrscht noch ein großes Klima der Angst und der Zurückhaltung. Es sind natürlich auch mächtige, einflussreiche, zum Teil auch wichtige, in der Musikszene wichtige Personen, die da involviert sind.
Was steht denn in diesem Fragebogen drin eigentlich? Was wird da abgefragt?
Also da wird abgefragt, welche Erfahrungen man mit sexualisierter Gewalt oder auch Anzüglichkeit hat. Und da gibt es schon einige bemerkenswerte Ergebnisse, wie ich finde. Also von diesen 800 Leuten waren es, glaube ich, 115, die zumindest mit anzüglichen Bemerkungen konfrontiert waren, aber eben auch zum Beispiel 9, die denen Genitalien gezeigt wurden, oder 8, die zu sexuellen Handlungen gezwungen wurden. Und es wurde auch eine Vergewaltigung angezeigt in diesem Fragebogen, natürlich anonym. Das finde ich schon beachtlich.
Sie haben die Prozesse gegen Herrn Mauser verfolgt und Sie haben auch den anderen Professor kennengelernt, sogar persönlich besucht, gegen den es auch Anschuldigungen gibt. Was sind das für Typen? Was haben Sie für einen Eindruck?
Das sind sehr zwei verschiedene Typen. Also Herr Mauser hat zumindest im Prozess keinerlei Schuldeingeständnis abgegeben. Er sagt, diese Situationen waren alle einvernehmlich. Wir können nicht entscheiden, was richtig ist und was falsch. Das wird das Gericht machen. Aber er beschreibt eben, dass es ja zu erotischen Momenten innerhalb von wenigen Minuten gekommen sei und dass man sich da einvernehmlich geküsst hatte oder auch Sex gehabt hat. Der andere Dozent, ein Kompositionsprofessor, der bestreitet auch die Vorwürfe, was diese Vergewaltigung anbelangt. Er bezeichnet sie als Teil einer großen Hetzkampagne gegen ihn und er sagt, diese Vergewaltigung fand so nicht statt, sondern es war auch einvernehmlicher Sex. Was aber interessant ist, er hat ein ganz eigenes Konzept. Ich bezeichne das mal als didaktisches Konzept. Er hat zum Beispiel seinen Studenten zum Teil im Unterricht Pornos gezeigt, weil er sagt, an der Pornografie und auch an der Geschichte der Pornografie könne man viel über die Musikgeschichte lernen und auch in Beziehungen von Menschen zueinander. Hinter diesem Konzept steht er, darüber spricht er auch ganz offen. Er sagt, Komponieren ist sehr intim und sehr privat und das hat er sozusagen gelebt mit allem, was dazugehört. Er hatte sehr viele Verhältnisse auch zu sein. Studenten, zum Teil während sie noch Studenten waren, zum Teil später, das sei alles einvernehmlich gewesen. Es ist auch strafrechtlich heute nicht mehr relevant. Dieses Konzept kann man haben, das bleibt ihm unbenommen. Und wenn man als erwachsener Mensch sagt, da will ich mitmachen, ist alles okay. Aber die Frage ist, finde ich, eine Musikhochschule muss sich stellen, die Frage stellen, ob sie mit diesem Konzept klarkommt und ob sie das will.
Und vor allem ist die große Frage, wie sie jetzt da rauskommt.
Ja, ich glaube, das geht nur mit einer ganz, ganz großen Offenheit gegenüber diesem Thema. Es fängt mit kleinen Zeichen an, nämlich, dass man sich bei den betroffenen Männern und Frauen mal meldet und vielleicht auch entschuldigt, weil die Strukturen natürlich auch irgendwo eine Bedeutung haben in dieser Frage, warum ist das geschehen? Und MeToo hat ja gezeigt, dass es durchaus sinnvoll ist, eine Debatte zu führen, weil sie dann auslöst, dass Menschen aus ihrer Angst heraustreten und einfach auch mal sich trauen zu sagen, was ihnen geschehen ist.
Herr Knobb, ich danke Ihnen sehr. Danke nach Berlin.
Bitteschön.